Hallo und herzlich willkommen zum Asono-Podcast Chatbots und KI. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich Vibe Coding in den letzten Monaten weiterentwickelt hat, hin zu strukturierten Ansätzen wie Spec-Driven Development und Agentic Coding. Dabei wurde deutlich, KI kann heute bereits große Teile der Softwareentwicklung übernehmen, wenn sie richtig gesteuert wird, und eröffnet Unternehmen ganz neue Möglichkeiten, schneller und effizienter zu Ergebnissen zu kommen. In dieser Folge gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns an, wie sich diese Ansätze in der Praxis bewähren, insbesondere in bestehenden, gewachsenen Systemen. Es geht um Codequalität, Refactoring, Governance, Kosten und die Frage, wie Sie KI sinnvoll und wirtschaftlich in Ihre Entwicklungsprozesse integrieren können. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören.
Wissen, das in unseren Köpfen implizit drin ist, Sachen, die wir wissen, muss man explizit machen. Da geht's ganz klar dann eben darum, dass man wirklich präzise ist, was man möchte. OpenAI und Anthropic wollen halt noch dieses Jahrzehnt profitabel werden und da sind sie weit, weit, weit von entfernt. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise muss da mehr Geld reinkommen. Wahrscheinlich wird es auch dafür sorgen, dass die APIs aber teurer werden. Und dann sind so 300, 400, 500 Euro bei einem Entwicklergehalt nicht vernachlässigbar, aber den Mehrgewinn locker wert.
Wie bei allen Themen rund um die KI, man muss so das Gleichgewicht, die Balance finden zwischen komplett immer ganz vorne mitlaufen und verstehen und mitmachen und produktiv sein.
Ja, genau. Als Beispiel dazu, wir nutzen im Unternehmen ja GitHub Copilot zum Beispiel. GitHub Copilot ist jetzt nicht Innovationstreiber. Es ist schon State of the Art von vor einem Monat, vor zwei Monaten, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite hast du sowas wie Claude Code. Die bringen ständig neue Sachen raus. Die definieren das Spec-Driven Coding, das agentische Programmieren neu, immer wieder. Mit sowas wie dem MCP-Protokoll, mit Skills, mit der Claude-MD. Das ist wirklich, das ist State of the Art. Das ist aber auch explorativ und nicht alles, was die machen, klappt immer auf Anhieb. Wenn man da am Ball bleiben will, muss man quasi jeden Tag sich immer da informieren, immer das Neueste machen. Und sowas jetzt wie GitHub Copilot ist halt eher so das bisschen gemächlichere Modell, das aber dann sehr viel mehr auf Governance setzt, mehr auf Reproduzierbarkeit setzt, wo man immer noch, sagen wir mal, irgendwie 90% des Ergebnisses erzielt, aber halt nicht ständig am Ball bleiben muss, weil es einfach besser aufbereitet ist, besser dokumentiert ist, sowas in der Richtung.
Mehr so das Arbeitspferd.
Ja, genau.
Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, du wirst ja eigentlich mehr sowas wie der Entwicklungsleiter von einem kleinen Team und das Team sind dann halt deine Agenten.
Man hat quasi so eine neue Ebene in der Unternehmenshierarchie noch unter den Entwicklern eingebaut, so dass man selbst, oder man ist eine Ebene hochgerutscht, weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll oder ob man es genau labeln muss, aber man hat auf jeden Fall Verantwortlichkeit quasi für die Agenten. Auf der anderen Seite ist man da, also es ist schwierig zu sagen, auch vor allem genau, wo es genau hinführt. Das ist ja auch so ein Ding. Es wird auf jeden Fall so sein, dass man per se produktiver ist und dass man mehr in der verwalterischen oder auf der verwalterischen Ebene arbeitet, auf der Leitende, auf der Management-Ebene mehr arbeiten wird, ganz einfach, weil der Code wird durch andere geschrieben. Man muss eben dafür sorgen, dass dieser Code erstens Qualitätskriterien erfüllt und dann eigentlich auch dafür sorgen, wie der ausgeliefert wird.
Qualität ist ein tolles Stichwort. Wie hat sich die Qualität des generierten Codes in den letzten Monaten verändert? Hast du da eine Verbesserung festgestellt?
Ja, auf der einen Seite natürlich aufgrund der Modelle. Also der neuen Modelle. Wir haben ja den, wenn wir über das letzte halbe Jahr reden, so quasi, dann ist da GPT-5.3 Codex rausgekommen, Opus 4.6, 4.7 hatte ich vorhin ja schon mal kurz angerissen. Das sind wirklich krasse Sprünge. Es gibt ja noch dieses mysteriöse Mythos, also Claude-Mythos. Ob es jetzt wirklich so gut ist, wie Claude selbst sagt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein sehr genialer PR-Stunt. Aber die Qualität der Modelle per se, die rohe Qualität ist viel, viel besser geworden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch diese ganzen Frameworks, diese sogenannten Harnesses, die man da rumherum baut, wie man jetzt diese PS auf die Straße wirklich bekommt, die tragen auch viel dazu bei. Einfach sowas wie jetzt zum Beispiel die Agents-MD, das ist quasi die Readme der Agenten, da stehen Anweisungen drin an, die sich dann auch wirklich ziemlich genau halten. So, unsere Agents-MD, das habe ich jetzt so geschrieben, dass man erstmal einen kleinen Überblick bekommt über das Repository, das ist nicht detailliert, weil das kann sich der Agent selbst raussuchen, aber braucht erstmal so einen groben Leitfaden, sowas. Aber vor allem auch sowas wie nach jeder Änderung, die du machst, mach folgende Schritte. Und das ist dann so Linting, Formatting, Type-Checks, Tests. Und bei allen Änderungen am UI mach User-Tests über den integrierten Browser von VS Code. Das heißt, der Agent geht selbst, öffnet das Browserfenster, klickt sich zusammen, schaut sich das an, was er gerade geändert hat, macht Screenshots davon, schaut, ob das UI richtig aussieht und sowas. Und das nach jeder Änderung. Das heißt, all diese Sachen, von denen man so ein bisschen träumt als Entwickler, dass man nach jeder Änderung einmal alles durchgeht quasi, macht der. Und das sind halt wirklich dann schon Qualitätsgewinne. Insbesondere auch dann eben, wenn man sich auch mit dem Thema der Konfiguration auseinandersetzt. Sowas wie ich arbeite sehr viel mit TypeScript, so dass man die TS-Config, also die Konfigurationsdatei, die ja einen gewissen TypeScript-Stil durchsetzt, wenn man die möglichst strikt macht. So, dadurch hat man natürlich auch, hat der Agent wenig Spielraum, weil dann meckert natürlich die IDE oder der Compiler sofort rum, hey, du hast da das und das gemacht, das wollen wir nicht im Unternehmen. So, und dann dadurch enforcen wir halt wirklich hohe Codequalität ganz einfach. Und ja, diese Prozesse führen einfach dazu, dass man halt wirklich guten Code schreibt und auch gut lesbaren Code, weil er halt erwartbar ist. Das ist auch das Ding. Das war ja immer so das Ding, das Modell schreibt ja immer das quasi, was es denkt, was es in diesen Kontext passt. Anhand der eintrainierten Daten, anhand der Grundlagen. Wenn man aber sagt, du musst es so und so machen, das sind unsere Coding-Konventionen, das sind die Standards, dann wird das genauso sein, was es uns auch leichter macht beim Review natürlich. Weil das ist halt alles eine gewisse Struktur und das macht es uns auch ein bisschen einfacher wieder.
Es gibt ja, auch wenn man vorhandenen Code hat, so einen Schritt Refactoring. Magst du erstmal kurz sagen, was Refactoring ist? Und nächste Frage wäre natürlich, wird sowas auch von Agenten unterstützt?
Ja, also erstmal zum Refactoring. Hat ja vorhin schon angesprochen, Unternehmen arbeiten ja meistens damit mit Legacy-Code, beziehungsweise mit Projekten, die einfach historisch auch gewachsen sind, die in 10, teilweise 20 oder länger einfach Jahre schon existieren. Und Coding-Qualität, Coding-Standards ändern sich ja ganz einfach. Vielleicht hat ein Feature einen Entwickler entwickelt, der halt noch nicht so lange im Unternehmen war oder eher ein Junior war. Und dann entspricht es halt vielleicht nicht mehr den neuesten Standards, ganz einfach. Und dann möchte man das umschreiben, an die neuesten Standards und Konventionen anpassen. Und das ist dann Refactoring.
Also anpassen von variablen Bezeichnungen nach neuen Standards. Die Verwendung von bestimmten Bibliotheken, die jetzt vielleicht
ja,
neu
ja, dazu genau, oder sind. Einfach, also, ja, genau. Ja, das ist so die simplen Sachen. Das andere sind dann eher so wirklich so Code-Architekturen, neue Pattern einsetzen, weil wir einfach mittlerweile, weil man jetzt meinetwegen nicht mehr auf das setzt, sondern wir Visitor-Pattern für unsere Enums verwenden. So. Das machen, wollen wir global durchsetzen in allen Enums. Also muss man jetzt alles refactoren. Sowas oder solche Beispiele ganz einfach. Also es kann alles möglich bedeuten. Das kann ein komplettes Umschreiben des gesamten Repositories sein, dass man es refactort. Einfach, weil sich ja Code ständig entwickelt und Codequalität und Standards einfach entwickeln. Das heißt, da muss man dann immer ran. Und ja, natürlich, das können auch Agenten. Da geht's ganz klar dann eben darum, dass man wirklich präzise ist, was man möchte. Da geht's wieder darum, Wissen, das in unseren Köpfen implizit drin ist, Sachen, die wir wissen, muss man explizit machen. Also man muss wirklich, das ist die neue Struktur, die neue Architektur, die wir bei uns in diesem Repository haben möchten. Und da kann man auch wieder eben mit diesen Agents-MD-Files arbeiten. Zum Beispiel, dass da wirklich drin steht, okay, wir benutzen bei uns folgende Design-Pattern. So, zur Kommunikation mit Datenbanken nutzen wir das und das, dafür nutzen wir das und das. Und wenn das explizit drin steht und dann man eben die Anweisungen gibt, dass es dann refactored werden soll, eben auch in welchem Stil noch ein bisschen und ein bisschen mehr Kontext eben mitgeben, dann kann man das auf jeden Fall machen und haben wir auch schon gemacht. Das hilft wirklich auch wieder eben, und das spielt ja alles zusammen, wirklich diese Konfigurationsdateien eben möglichst präzise zu haben und möglichst strikt zu haben und sowas, weil an die halten sich die Agenten dann ja auch. Das heißt, man kann damit auch vor allem einen einheitlichen Code erzeugen, was manchmal auch schon wartbarer ist.
Ja, natürlich. Ich habe mal mein Programmiererleben damit gestartet, dass ich eine Anwendung, die über mehrere Jahre von mehreren Generationen von Entwicklern durchlaufen hat. Also ich sag mal, es sind mindestens 5 Leute. Und da hat man schon wirklich gesehen, je nachdem, wo man im Code war, das ist wahrscheinlich von dem, das ist wahrscheinlich von dem. Na klar, also da manchmal stehen es in Kommentaren, hoffentlich steht es in Kommentaren auch drin, wer der Autor ist. Mhm. Da konnte man also das quasi lernen, wer wie entwickelt hat und wo es halt mal nicht stand und wo hat man es trotzdem gesehen. Und das ist eigentlich nicht so ideal, weil man eben halt alle möglichst ähnlich schreiben sollen, damit es wartbarer ist, natürlich.
Genau. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel bei uns im Chatbot im Frontend angefangen hier zu entwickeln. Wenn ich jetzt, ich habe neulich mal wieder Stellen gesehen von damals, als ich halt ein halbes Jahr Angular entwickelt habe. Boah, also das, ne, also ist schön zu sehen, dass man sich entwickelt und wie sehr man sich entwickelt hat. Aber ich glaube, es ist ganz normal, dass man ganz einfach ja unterschiedliche Coding-Standards hat. Das wird natürlich durch Merge-Requests, durch Reviews, wird das natürlich, wenn die gröbsten Schnitzer eingefangen, ganz klar. Also eine gewisse Bottomline hat man immer bei unserem Code so, oder generell sollte jedes Unternehmen natürlich haben. Aber natürlich ändert sich der Stil und die Qualität ganz einfach. Und ich glaube, es ist ganz normal. Und das sollte auch so sein, weil Menschen müssen ja auch lernen.
Ja, bisher war Refactoring halt immer damit verbunden, dass man, ein paar Sachen kann man sicherlich werkzeuggeschützt machen, aber vieles war eben halt durch den Menschen zu leisten. Und das kostet Geld, das kostet Zeit. Und dieses Gleichgewicht, ja, hier auch wieder Balance, Gleichgewicht finden zwischen, ich mache den Code etwas schöner oder mache ihn etwas besser wartbar, muss aber investieren, die Entwicklerzeit dafür. Ja. Das ist, war halt immer schwieriges Gleichgewicht. Und es hat häufig dazu geführt, dass man gesagt hat, das funktioniert ja, warum sich es anfassen. Aber jetzt wird es ja in Anführungsstrichen billiger, wenn Agenten das übernehmen.
Ja, genau. Natürlich auch nicht umsonst. Das ist auch so ein Ding. Da muss man auch mal schauen, tatsächlich, wie das sich in Zukunft entwickelt, weil viele Unternehmen subventionieren momentan noch die Benutzung von ihren KI-Modellen. Das wird sich tatsächlich, ich weiß nicht, ob im Laufe dieses Jahres schon, aber ich nehme an, vielleicht auch schon nächstes Jahr wahrscheinlich zeigen, dass gewisse Unternehmen halt einfach die Preise erhöhen müssen, um profitabel zu werden. Jetzt OpenAI und Anthropic wollen halt noch dieses Jahrzehnt profitabel werden und da sind sie weit, weit, weit von entfernt. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise muss da mehr Geld reinkommen. Wahrscheinlich wird es auch dafür sorgen, dass die APIs einfach teurer werden. Nichtsdestotrotz ist es ja immer noch ein großer Produktivitätsgewinn, wenn man bedenkt, wie teuer ein Entwickler oder eine Entwicklerin ist und dann dagegen ein vielleicht dann im Extremfall ein paar hundert Euro im Monat für die API-Usage, das ist ja immer noch locker wert.
Ja, absolut. Du hattest eben von bestehenden Projekten gesprochen und vorhin hattest du über Greenfield gesprochen, also über neue Anwendungen, ohne dass man Altlasten hat. Jetzt ist aber in der Realität häufig so, dass man diese Brownfield-Situation hat. Das heißt, man hat eine gewachsene, historisch gewachsene Infrastruktur an Code. Und es gab meines Erachtens früher eher da produktiv, also es gab mal eine Studie, dass bei großen gewachsenen Codebasen die Produktivität der Entwickler mit KI sogar eher fällt, weil dieses Kontrollieren eben halt auch Zeit kostet, das Reviewen auch Zeit kostet. Wie hat sich die Situation verändert? Was ist, wenn ich jetzt eine große Altanwendung habe? Kann ich jetzt inzwischen Agenten so einsetzen oder kann ich Vibe-Coding jetzt so einsetzen, dass mir das noch was bringt als Entwickler, dass ich schneller werde?
Ja, man kann auf jeden Fall. Es kommt jetzt immer darauf an, wie man das macht. Ich hatte ja schon jetzt diese Instruktionen und Instruction-Files eben erwähnt. Also zum Beispiel AgentsMDs oder auch Skills. Das sind so konditional geladene Anweisungen an das KI-Modell. Das heißt, das ist sowas wie Wissen um unsere GitLab-Pipeline. Das muss das KI-Modell nicht ständig wissen.
Ja. Es ist eine Art, ich sag mal, bei Geschäftsprozess, bei Agenten zur Automatisierung von Geschäftsprozessen spricht man ja von Werkzeugen, dass die quasi noch eine Verlängerung des Agenten sind, dass er Sachen benutzen kann, die außerhalb liegen. Geht das auch so in die Erweiterung von Agenten auf einen spezifischen Fall? Sind das Skills?
Ja, das ist halt so Zusatzwissen, dass es sich bei Bedarf laden kann. Es muss nicht immer im Kontext sein, weil das ist ja dann dieses Context-Bloating. Das heißt, wenn diese Informationen gerade nicht relevant sind, wird es statistisch das Ergebnis verschlechtern von einem Prozess. Aber wenn es eben dann benutzt wird, nur dann wird es auch geladen. Solche Sachen zum Beispiel sind wichtig. Man solche Skills in solchen großen Anwendungen, die halt auch vielleicht historisch Design-Pattern haben, Sachen auf eine gewisse Art und Weise umgesetzt haben, weil sie damals Sinn ergaben, vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz so sehr state of the art sind und das KI-Modell eher den modernen Prozess gehen würde, wenn man ihnen nicht explizit darauf hinweist, hey, in unserem Projekt setzen wir es so und so um. Das heißt, dass wieder dieses Wissen explizit machen, Struktur verstehbar machen. Und auch selbst da ist es wieder so, dass die neuen Modelle halt wieder so viel fähiger sind. Sie haben größere Kontextfenster, können auch die Informationen in größeren Kontextfenstern besser managen und abrufen. Das sogenannte Compacting ist deutlich besser geworden, also das Zusammenschrumpfen von den bisher gesammelten Informationen, also das Verdichten von Informationen quasi. Also als Hintergrund, als technischer Hintergrund, KI-Modelle haben ja einmal ein Kontextfenster in Token gemessen.
Das ist Kurzzeitgedächtnis.
Ja, genau, das ist deren Gedächtnis quasi. Und das ist immer ein Voll. Und dann können sie einfach nicht mehr weiterarbeiten.
Und dann vergessen sie die Sachen, die am Anfang waren.
Genau, und das kann ja wichtig sein. Das kann auch sowas wie die System Instruction sein. quasi. Und das Compacting verdichtet einfach diese Informationen, dass man meinetwegen dann 200.000 Token auf 30.000 Token einschrumpft und zwar einfach zusammenfasst. Weil nicht jede Information davon ist wichtig, aber die übergreifenden Informationen, Strukturen, Daten, Informationen und der Prozess, der bisherige Prozess, das ist halt wichtig. Und auch diese Werkzeuge sind einfach besser geworden. Das auch spielt wieder in dieses Thema Frameworks hinein, dass einfach das Arbeiten mit den KI-Modellen und mit den Agenten besser geworden ist. Das heißt, das geht auf jeden Fall. Man kann da eben auch mit gestaffelten Agent-MDs, MD-Files arbeiten. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt ein Frontend hat, oder meinetwegen zwei Frontends hat, so ein Chatbot-Fenster und ein Dashboard, und dann haben wir noch unser Backend. So, das ist alles in einem Mono-Repository. Also alles in einem GitLab-Repository. Dann habe ich eine in der Basis, im Root des Projektes, habe ich eine Agents-MD, die gibt sozusagen die Struktur vor. Die gibt vor, hey, bei, was ich gerade eben meinte, bei Änderungen, mach Linting, Formatting, Type-Checking, all sowas. Das gilt ja für alles. Aber dann habe ich im Chatbot-Projekt, habe ich dann noch eine eigene Agents-MD. Eine eigene Anweisung, hey, du bist im Chatbot-Fenster. Hier machen wir Sachen so und so. Da findest du das, da findest du das. So, im Dashboard genauso, im Backend genauso. Das heißt, dass man dann auch wieder Anweisungen gibt, Wissen explizit macht, wie ich ja schon meinte, und zwar auch an genau der Stelle, wo sie relevant sind. Mhm. Und nicht in die Root Agents MD einfach jetzt 2000 Zeilen Sachen reinschreiben, die meistens gar nicht relevant sind. Weil was interessiert es mich, was für ein Design-Pattern ich jetzt im Backend beim Abgreifen unserer Datenbank verwende, wenn ich gerade irgendwo einen Button einfügen möchte im Frontend. Mhm. Das ist einfach unwichtig quasi und könnte im schlimmsten Fall einfach verwirren, das Modell. Genau, also das ist wirklich so ein Ding. Anweisungen, Instruktionen sind ganz, ganz wichtig. Sich immer noch präzise ausdrücken, Kontext mitgeben, auch in Prompt. Und dann geht das. Wir haben ja auch, unser Chatbot ist ja auch schon ein älteres Projekt. Es ist ein wirklich großes Projekt.
Das ist seit 10 Jahren.
Ja, genau, Laufen, ja. Genau. Es ist ein wirklich großes, es hat auch wirklich sehr hohe Coding-Standards eben auch, weil wir sehr darauf achten. Und da habe ich super viel schon agentisch entwickelt. Leider dann in IntelliJ, da ist VS Code doch ein bisschen besser. Aber da ziehen sie auch langsam nach. Also das ist auf jeden Fall möglich und wird auch Teil des nächsten Workshops, des nächsten internen Workshops, den ich geben werde, hier sein, dass wir da im Chatbot-Backend mal ein bisschen rumspielen werden.
In einem Projekt arbeiten ja häufig viele Entwickler zusammen. Wenn ich jetzt sage, jeder Entwickler hat nochmal wieder seinen Schwarm an Agenten, dann gibt es ja sehr viele Entitäten, die Code erstellen. Gibt es dadurch neue Herausforderungen beim Zusammenführen der Änderungen?
Ich würde sagen, nein. Die zugrunde liegenden Werkzeuge sind ja die gleichen. Ich erstelle einen Merge-Request, der wird gereviewed und dann wird gemerged. Die Anzahl der Merge-Requests oder die Größe wird sich wahrscheinlich verändern, weil einfach man ist produktiver, man wird mehr Zeilen Code pro Zeiteinheit produzieren können, lassen. Aber die zugrunde liegenden Qualitätssicherungsmechanismen, die man ja typischerweise in wirklich großen und vor allem auch produktiven Systemen hat, dass wirklich nochmal ein erfahrener Entwickler draufschaut auf den Code und das Review oder Anmerkungen schreibt, das bleibt ja. Das kann man natürlich auch automatisieren durch KI. Da sind wir noch am Rumspielen tatsächlich. Da sind wir auch noch ein bisschen vorsichtig tatsächlich, was jetzt Produktivanwendungen, vor allem für Kunden angeht, dass da Reviews durch Agenten gemacht werden. Wird auch besser. Aber das ist natürlich nochmal ein echtes Vertrauen, dass man in Agenten setzen muss dann. Und da bin ich zumindest noch nicht ganz so weit. Da habe ich ganz gerne einfach noch mal ein Auge drauf. So, aber ja, die zugrunde liegenden Mechanismen sind immer noch die gleichen quasi.
Die Verantwortlichkeit liegt beim Entwickler. Natürlich ja. Muss der dann auch, darf er dieses Review nicht komplett abgeben, sondern es braucht Human Oversight, es braucht die Aufsicht durch den Entwickler. Das auf alle Fälle. Aber natürlich kann man da an der Stelle den Agenten, der den Review vorbereitet, wie eine Art Lupe benutzen, der einem dann die Sachen zeigt, guck da mal genau hin. Bei den anderen Sachen bin ich mir ziemlich sicher, dass das in Ordnung ist. Aber auch was die Menge an Änderungen angeht, ich habe jetzt selber ein bisschen auch mit IBM Bob arbeiten dürfen und was da an Kleinigkeiten, an so kleinen Änderungen eben halt das an vielen, vielen Codestellen eben halt zu Änderungen geführt hat, das ist doch sehr, sehr auffällig. Und, das ist vielleicht auch das Schöne, Dokumentation wird automatisiert nachgeführt.
Oh, ja.
Und das ist ja etwas, was Entwickler absolut lieben. Das ist ja der Kern ihres Entwicklerlebens, ist ja, um Dokumentation zu schreiben. Nein, nicht. Aber wenn ich eben halt Agenten nutze, dann können die das eben halt immer aktuell halten. Und
ja,
dadurch entstehen aber auch wieder ganz viele Änderungen, die neben dem Code sind. Zum Beispiel in irgendwelchen MD-Dateien, Markdown-Dateien.
Ja,
und dadurch wächst natürlich auch die Menge an Änderungen oder die Größe der Änderungen und die Anzahl der Änderungen bei jeder gewollten, beim Hinzufügen einer Funktion oder bei einer Änderung, die ich mache, dass an ganz, ganz vielen Stellen sich was ändert. Und damit werden die Reviews natürlich wesentlich komplexer.
Genau. Aber ja, Dokumentation ist ein sehr gutes Stichwort tatsächlich, weil auch sowas gehört wieder in Instruktionsfiles, ganz einfach in die Agents MD, dass man ganz einfach sagt, okay, jede Funktion benötigt einen, meinetwegen JS-Doc oder Java-Doc-Kommentar mit folgenden Feldern. Schreibe nicht, was die Funktion macht, das kann ich selbst lesen, sondern warum sie es tut, in welchem Kontext sie benutzt oder aufgerufen wird, sowas. Also wirklich mehrwertschaffende Kommentare. Und genau das Gleiche, was du auch meinst, so, es kann nebenbei eben in MD-Files dann nochmal eine Dokumentation abfallen. Auch sowas kann man einfach reinschreiben, habe ich auch in einem Projekt gemacht. Dokumentiere jedes Feature, das du hast. Dass du diese Plattform für Utility-Tools, das sind halt wirklich sehr viele disjunkte Anwendungen, kleine Features. Und jedes hat eine eigene Markdown-Datei, die dann eben in Deutsch einmal die Nutzungsweise dokumentiert quasi. Und genau die kann ich dann bei uns in unserer Dokumentationsplattform einfach reinschmeißen, weil es ja auch ein Markdown-Tool ist. Und das ist halt einfach, das ist ein Abfallprodukt quasi, oder ein Nebenprodukt quasi nebenbei, aber doch sehr hilfreich.
Kosten. Das ist vielleicht nochmal so der Elefant im Raum. Umso mehr man abgibt, umso mehr Tokens werden verbraucht. Tokens kosten Geld.
Tokens kosten Geld. Hatten wir gerade eben ja schon kurz einmal angerissen, das Thema. Ganz klar. Auch da ist die Frage, also man weiß nicht ganz genau, wo es hingehen wird. Ich würde sagen, wenn man wirklich richtig nur Entwickler ist, dann ist es ganz normal und wirklich viel entwickelt mit KI-Modellen und dann wirklich auch nicht sowas wie GitHub Copilot verwendet, sondern wirklich Claude Code oder sowas, also die API direkt nutzt auch so, dann ist ein guter, mittlerer, dreistelliger Bereich momentan schon locker drin. Also wirklich ohne Probleme. Man kann es momentan noch durch gewisse Frameworks ein bisschen umgehen, sowas wie GitHub Copilot hat ja so ein Request-basiertes System, was ich finde es absurd. Das heißt, jeder Prompt, jede Nachricht, die man hinschickt, ist ein Request. Und das kann auch sowas sein wie, entwickle mir folgendes komplettes Feature oder folgende Full-Stack-Anwendung. Das ist ein Request, der kostet ein paar Cent. Das würde diverse Euros kosten, 10, 20, 30 Euro über eine API. Ich denke, da werden sie auch noch langfristig rangehen. Es ist wahrscheinlich eher, dass sie einen so ein bisschen locken wollen noch so. Alle nutzen dann GitHub Copilot, weil es einfach so praktisch ist und so einfach. Da wird es Änderungen geben, definitiv. Aber ich meinte ja auch schon, man ist deutlich produktiver. Also ich bin es zumindest, wenn man es richtig macht, ist man deutlich produktiver oder kann man deutlich produktiver sein. Und dann sind so 300, 400, 500 Euro bei einem Entwicklergehalt nicht vernachlässigbar, aber den Mehrgewinn locker wert. Ganz locker.
Und ich meine, wir leben in einer Welt, wo immer mehr Aufgaben von immer weniger Leuten zu schaffen sein wird. Und wir sprechen immer über Automatisierung im Büro sowieso. Und bei den Entwicklern müssen wir dann auch wahrscheinlich diesen Schritt gehen, damit wir mit dem, was wir in Deutschland an Entwicklerkapazität, also an Menschen haben, die Entwickler entwickeln können, eben halt auskommen, um trotzdem die Sachen, die wir machen müssen, die Aufgaben, die zu erledigen sind, immer zu schaffen. Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle fragen, wie du die Entwicklung der Technologie in den nächsten Monaten einschätzt. Aber ich denke, diese Folge ist Beweis genug, dass das nicht wirklich sinnvoll ist. Deshalb nur so viel. Wir bleiben am Thema dran, bilden uns weiter, probieren Sachen aus. Und werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, über die nächsten wichtigen Entwicklungen in diesem Podcast informieren. Wenn Sie oder Ihre Organisation dieses Thema vertiefen möchten, kann ich Ihnen bis dahin unser Beratungsangebot ans Herz legen. Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, wie Sie Vibe-Coding sinnvoll in Ihrer Organisation einsetzen können, dann geben wir gerne Workshops oder beraten Sie. Melden Sie sich dazu einfach unter www.asono.de/kontakt bei uns. Erwähnen Sie auch gerne diese Podcast-Folge in Ihrer Nachricht. Den Link dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Christo, vielen Dank für deine Einsichten, für deine Erkenntnisse, dass du uns und den Hörern und Hörern geteilt hast. Ich glaube, das geht spannend weiter.
Ich denke auch. Also im halben Jahr sehen wir uns dann vielleicht wieder hier, vielleicht sogar früher. Mal schauen. Wird sich wahrscheinlich viel tun. Dann auch danke dir erstmal.
In dieser Folge haben wir vertieft, was es konkret bedeutet, mit KI-gestützter Softwareentwicklung zu arbeiten, insbesondere in bestehenden, gewachsenen Systemen. Dabei wurde deutlich, der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz liegt weniger in den Werkzeugen selbst, sondern in klaren Vorgaben, sauberen Prozessen und der Fähigkeit, implizites Wissen explizit zu machen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Codequalität durch strukturierte Anweisungen, Standards und automatisierte Prüfprozesse gezielt steuern lässt und wie Agenten heute bereits Aufgaben wie Refactoring, Dokumentation und Qualitätssicherung unterstützen können. Gleichzeitig bleibt die Verantwortung beim Menschen für die richtige Steuerung, das Review und die Einordnung der Ergebnisse. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Der Einsatz von KI bringt nicht nur Produktivitätsgewinne, sondern auch neue Kostenstrukturen mit sich. Entscheidend ist daher, die richtige Balance zu finden zwischen technologischem Fortschritt und einem stabilen, wirtschaftlich sinnvollen Einsatz im Unternehmensalltag. Unterm Strich zeigt sich, KI verändert die Softwareentwicklung nachhaltig und öffnet Organisationen die Chance, schneller, strukturierter und effizienter zu arbeiten, wenn sie die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Wenn Sie jetzt überlegen, wie Sie diese Entwicklung konkret für Ihr Unternehmen nutzen können, unterstützen wir Sie gerne dabei. Von der ersten Einordnung Ihrer Potenziale über praxisnahe Workshops bis hin zur Umsetzung konkreter KI-Projekte in Ihrer Organisation. Gemeinsam identifizieren wir sinnvolle Anwendungsfälle, entwickeln tragfähige Lösungen und begleiten Sie bei der Einführung strukturiert, pragmatisch und mit Blick auf echten Mehrwert. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Alle Informationen dazu finden Sie in den Shownotes.